Bonjour Annika!
Servus, grüß dich, mein lieber Christoph.
Grüezi und hallo! Ja, während ihr jetzt diese Folge hört, sitze ich ja schön im Mittelmeer auf der Insel Korsika.
Ganz genau, und wie wir ja schon in der vorherigen Folge angeteasert haben, ist diese Folge jetzt vorher aufgenommen, also während Christoph noch mit mir in Deutschland sitzt.
Ganz genau. Ein weiterer Abend, Annika, an dem ich hier aus dem Fenster gucke und es ist so unerträglich warm in Berlin und es ist auch echt teilweise so drückend, weil es zwischendurch immer mal regnet. Wir haben ja in der letzten Woche schon gesagt, dass ja das Wetter, ja, es ist einfach ein Auf und Ab. Wir beide sitzen hier, haben ein bisschen Kopfweh, also, ja, das Wetter könnte tatsächlich ein bisschen besser sein, aber naja, wir können es leider nicht ändern. Und um mit der heutigen Folge so richtig durchzustarten, Annika, gibt es natürlich mal wieder das unnütze Wissen für dich.
Jawohl, her mit.
Wusstest du, aber eigentlich, ich brauche diese Frage gar nicht mehr zu stellen, wusstest du, weil du weißt es eh immer. Wahrscheinlich
Nein,
hast
nicht
du
immer.
zu Hause noch ein zweites Buch liegen und guckst parallel immer rein.
Mit Sicherheit, klar.
Kängurubabys sind bei der
Ja,
Geburt
mini, mini.
maximal 2 Zentimeter groß und klettern dann in den
In den
Beutel ihrer
Beutel.
Mutter.
Ja, genau. Das wusste ich tatsächlich. Das kommt ganz
Ja.
oft in Dokumentationen, dass sie so mini, mini, mini klein sind und ja dann auch sehr lange im Beutel der Mama bleiben, bis
Na
sie kaum noch
klar.
reinpassen.
Na klar, war mir das klar.
Aber schön, das unnütze Wissen steht heute voll und ganz in, ja, in dem Thema von heute. Bei uns dreht sich heute sehr, sehr viel um Mutter Erde, um die Natur, um die Tierwelt. Ich habe ganz viel vorbereitet und freue mich unglaublich sehr auf die heutige Folge.
Na, dann schieß doch gleich mal los. Dann würde ich sagen, verlieren wir doch gar keine Zeit.
Genau. Und zwar habe ich uns heute drei verschiedene Schutzprojekte vorbereitet und würde gerne direkt mit einem Schutzprojekt für Meeresschildkröten starten. Ich liebe Schildkröten. Ich weiß, du auch.
Oh, total. Also nicht nur, dass ich unbedingt eine Schildkröte haben möchte. Also ich bin mal gespannt, wann dieser
Nein.
Traum in Erfüllung geht. Ja, ich habe ja schon immer gesagt, es gibt so ein paar Tiere, die ich schon immer haben wollte. Nummer 1, Hase hatte ich früher. Lucky. Super toller Hase, auch wenn er manchmal ein Biest war und dich immer gebissen hat, wenn du ihm Futter geben wolltest. Er hat seinen Napf verteidigt, das war wirklich abnormal. Aber wurde bei Oma im Sommer im Garten am Ende dann tatsächlich, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt als Zwergkaninchen, wirklich extrem langes Leben. Dann, ja, jetzt Happy natürlich, als
Ja.
Hund, was als Kind eigentlich immer jeder ein Hund möchte. Auch wenn ich manchmal sagen muss, nur weil ein Kind was möchte, muss man das nicht dem Kind immer kaufen. Aber jetzt, mit meinen 30 Jahren, ich bin alt genug, ich kann das machen, auf was ich Lust habe und was ich möchte. Also Happy, zweites Tier, was ich schon immer wollte, ein Hund. Drittes Tier, was ich jetzt auch aktuell habe, eine Bartagame, eine Echse, Carlos, der
Genau.
ja noch relativ jung ist, der gerade mal 1,5 Jahre alt, also der hat noch so ein paar Häutungen und alles vor sich. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, der hat auch gerade wieder so einen Schub, weil der frisst jeden Tag da seinen Napf mit Salat und Heuschrecken leer. Unglaublich. Und eben Tier Nummer 4 ist eine Schildkröte. Wobei, wenn ich so überlege, Annika, ich muss noch um 2 ergänzen, nämlich fand ich auch schon immer süß Chinchillas.
Echt? Okay.
Und Papageien.
Oh nein, oh Christoph, bitte.
Ja, ich weiß, was soll ich machen? Ich finde die einfach. Aber wenn, habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, Annika, wenn, würde ich keine vom Züchter oder aus der Zoohandlung holen, sondern wirklich aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim. Und das Berliner Tierheim ist ja ein sehr, sehr großes Tierheim. Also da würde ich auf jeden Fall fündig werden. Und man, einfach, weißt du, das ist ja auch was Schönes, den Tieren dann ein Zuhause zu geben, richtiges.
Natürlich, klar. Aus dem Tierschutz ist wieder was anderes. Aber zurück zu den schönen
Ja, ich
Meeresschildkrönen.
habe wieder so einen Abschweif gemacht zu
Ja,
meinem
das
Tier.
kannst du hervorragend
Ich
gut.
weiß, weil ich jetzt auch wieder dran denke, wie ich auf Hawaii war und da diese Schildkröten am
Ja.
Strand direkt geschwommen sind. Also wer mir folgt, scrollt einfach mal ein bisschen zurück, Traveler-Chris, und dann in den November 23 gehen. Bombastisch.
Oh ja, ich kann mich noch an die Bilder von dir sehr, sehr gut erinnern. Ja, jedoch sind leider die Meeresschildkröten schon seit langem vom Aussterben bedroht. Hauptsächlich durch, ja, wie soll es anders sein, durch Meeresverschmutzung, durch den illegalen Handel mit ihren Eiern und den Verlust ihrer Nistplätze, sowie dem Lebensraumverlust, sowie, ja, dem Klimawandel. Um dem entgegenzuwirken, wurden mittlerweile weltweit spezielle Schutzprogramme ins Leben gerufen. Und in vielen Ländern, wie zum Beispiel Costa Rica, den Bahamas oder auch den Malediven, werden Niststrände unter Schutz gestellt. Dort patrouillieren Teams, um die Eier vor Raubtieren und auch vor Menschen zu schützen. Zudem werden Aufklärungskampagnen durchgeführt, um die lokale Bevölkerung, also wirklich die Einheimischen und auch die Touristen für den Schutz der Schildkröten zu sensibilisieren. Einige Organisationen setzen auch auf den Einsatz von Satellitentrackern, um die Wanderwege der Meeresschildkröten zu überwachen und um sie so besser zu verstehen, wie sie ihre Nistplätze finden und auch nutzen. Ja, diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Überlebensrate der Jungtiere zu erhöhen und die Populationen zu stabilisieren. Finde ich eine ganz unglaublich tolle Sache. Und ich hoffe sehr, dass sich die Population der Meeresschildkröten wieder erholt und diese wunderschönen Tiere uns noch ganz lange erhalten bleiben.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Annika. Der Titel unserer heutigen Folge ist ja Mutter Erde. Und dazu passt auch tatsächlich mein erstes Thema. Hast du schon mal was vom Erdüberlastungstag gehört?
Ja, der Earth Overshoot Day,
Mhm.
sobald wir sämtliche Ressourcen, die nachwachsen, glaube ich, verbraucht haben, also schneller verbraucht haben, als sie nachwachsen.
Richtig, ganz genau. Also der Erdüberlastungstag zeigt eben, dass wir jedes Jahr mehr Ressourcen verbrauchen, als dass die Erde erneuern kann. Und kurz zum Hintergrund davon, dieser globale Erdüberlastungstag beschreibt also symbolisch den Tag, an dem die nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres verbraucht sind. Und ab diesem Tag leben wir als Menschheit ökologisch auf Pump. Das heißt, wir greifen auf die Reserven der Erde zurück und belasten ja, die Regenerationsfähigkeit von ihr über das Jahr hinaus. Und um den Ressourcenbedarf nachhaltig decken zu können, bräuchten wir als Weltbevölkerung tatsächlich mehr als nur einen Planeten. Es gibt auch ein Konzept, was diese starke Überbelastung der Erde widerspiegelt, und zwar sind das die planetaren Grenzen. Hast du davon schon mal was gehört?
Leider noch nicht.
Es sind insgesamt 9 Stück, aber aktuell sind 6 der 9 planetaren Grenzen überschritten. Und zwar, das gilt für den Klimawandel, ganz klar, die Überladung mit neuartigen Stoffen, die Veränderung der Stickstoff- und Phosphorkreisläufe, die Veränderung von Süßwassersystemen, die Änderung der Landnutzung und die Veränderung in der Integrität der Biosphäre. Und 3 von diesen planetaren Grenzen sind so weit überschritten, dass der Hochrisikobereich erreicht wurde, nämlich Klimawandel, Veränderung der Stickstoff- und Phosphorkreisläufe sowie der Veränderung in der Integrität der Biosphäre. Und so als Schlussfolgerung kann man sagen, dass es in diesem kritischen geschichtlichen Moment darum geht, dass die EU gemeinsam mit den Partnern in der Welt beherzt zeigt, dass wir Wohlstand, Sicherheit und auch Gesundheit gemeinsam verteidigen, indem wir den Ausstieg aus der Kohle und Gas beschleunigt vorantreiben, die Landwirtschaft umgestalten und Moore sowie Artenvielfalt schützen. Die fossile Lobby und auch die politischen Gehilfen, zum Beispiel in den USA, wollen ihr nicht mehr wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell verlängern. Gemeinsam mit vielen Partnern in der Welt kann die EU diesen Versuch krachend scheitern lassen. Du hast letzte Folge schon gesagt, dass du eine Freundin hast, die gerne auch mal über den Tierschutz sprechen möchte. Und ich tatsächlich versuche irgendwie, wenn es dann doch geht, mal jemanden zu uns einzuladen, mit dem wir auch mal über Klimawandel oder auch gerne über diesen Erdüberlastungstag mal ausführlich sprechen können, denn du hast es auch schon immer ganz oft gesagt, Klimaschutz, Tierschutz ist aktuell wichtiger denn je.
Definitiv, es ist 5:05, wenn nicht sogar schon 11:55 und wir müssen etwas tun, um Mutter Erde zu schützen. Und jeder, wirklich jeder kann was dazu beitragen. Und viele kleine Schritte bewirken auch was ganz wunderbar Großes. Und daran glaube ich ganz fest, dass die Menschheit noch zur Vernunft und zur Erkenntnis kommt und dann was ändert.
Ja, und zumal, du musst ja sagen, also auch wenn es sich doof anhört, aber wir haben nur diese eine Erde, ja, also Correct. Es gibt jetzt keine zweite. Vielleicht gibt es in ein paar tausend Millionen Jahren einen anderen Planeten, auf dem man leben kann, ist ja alles schön und gut, aber wir leben halt im Hier und Jetzt und auch unsere Nachkommen, Nachfahren, für die wird es auch noch keine neue Erde geben. Also klar, ich kenne ganz viele Leute, Annika, da wirst du jetzt wieder schockiert sein, aber es ist leider so, die einfach sagen, naja, warum soll ich mich kümmern, was in 20, 30 Jahren ist? Ich lebe auch nur einmal. Ich möchte das so genießen, wie es mir passt, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne. Also es gibt schon viele Leute, die wirklich nur an sich denken und nicht an das, was vielleicht in 20, 30, 40 Jahren ist. Und ich denke mal, da braucht man sich nichts vorzumachen. Die Sommer werden ja auch immer wärmer. Also irgendwann werden wir auch hier solche Hitzesommer haben, wie sie in Spanien schon mittlerweile gang und gäbe sind.
Ganz klar, leider denken so viele Leute nach mir die Sintflut, ich lebe nur einmal, aber wer sagt dir, dass du nur einmal lebst? Also es gibt ja auch Religionen, die an Wiedergeburt glauben. Wer weiß es? Ja. Von dem her, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da endlich richtig und vernünftig handelt.
Und wir hatten ja, oder ich hatte ja letzte Woche schon das Boomer-Wort des Jahres kurz thematisiert. Und wenn wir jetzt schon da sind, wie du gesagt hast, man lebt nur einmal, auch wenn Wiedergeburt hin oder her, aber dieses Wort YOLO, das macht natürlich auch, also ich muss ehrlich sagen, es gibt manche Situationen, jetzt abgesehen von diesem Erdüberlastungstag, da sage ich auch immer YOLO. Ja, you only live once, wir leben nur einmal. Aber auch dieses Wort in Zusammenhang damit, ich glaube, man weiß gar nicht, was dieses Wort in dem Zusammenhang mit diesem Erdüberlastungstag wirklich bedeutet. Und dass es wirklich sehr schädlich ist.
Absolut, ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, mein lieber Christoph, dann komme ich gerne auch zu einem richtig schönen Thema. Und zwar der Wiederansiedlung der Wölfe in Europa. Nach Jahrzehnten der Ausrottung in vielen Teilen Europas kehren seit den 1990er Jahren die Wölfe langsam in ihren ursprünglichen Lebensraum wieder zurück. Finde ich total klasse. Das ist ein bedeutender Erfolg für den Naturschutz. Verschiedene Organisationen wie der WWF oder auch lokale Naturschutzgruppen arbeiten daran, Konflikte zwischen Wölfen und Menschen zu minimieren. Sie fördern den Austausch mit Landwirten, um Konflikte mit Nutztieren zu vermeiden, beispielsweise durch den Einsatz von Zäunen oder Begleitmaßnahmen. Zudem werden Wölfe in Schutzgebieten überwacht, um ihre Populationen zu stabilisieren und das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Rückkehr der Wölfe ist ein Zeichen dafür, dass unsere Ökosysteme sich erholen und wieder natürlicher werden. Also bei uns gab es jetzt auch schon die ein oder andere Wolfssichtung, finde ich total klasse. Ja, und selbstverständlich, auch Wölfe haben Hunger und reißen dann das eine oder andere Tier. Aber das ist Natur pur.
Das
Und es gibt ja auch wieder Ansiedlungsprogramme, das heißt, Wölfe werden freigelassen in geeigneten Lebensräumen, zum Beispiel in Polen, in Deutschland oder auch im Balkan.
Ich wollte
Ja.
nämlich gerade sagen, also klar ist gut, dass Wölfe wiederkommen und auch wie du gesagt hast, wenn die Tiere reißen, das ist einfach die Natur. Aber ich glaube, Annika, dass es natürlich auch sein kann, dass wenn Wölfe zum Beispiel das jetzt auf dem Land, haben ja die Leute teilweise auch Hühner oder sonstiges Vieh zu Hause, im Garten, auf dem Hof, wie auch immer, dass wenn ein Wolf das auf einen Hof zum Beispiel oder auf eine ja, Gruppe an Tieren abgesehen hat, ich glaube, dass dann ganz schnell wieder der Zoff da ist in den Medien und dass die Ersten wieder fordern, dass sie abgeschossen werden. Ich glaube, dass das nicht lange dauert, bis so eine Diskussion wieder in den Themen ist.
Aber das hat man ja immer wieder, also auch gerade, ich sage jetzt mal, Hühnerbesitzer beschweren sich, dass wenn der Marder einbricht, auch wieder die Hühner kohlt oder Falken oder es ist immer irgendwas. Also und Wölfe sind an sich sehr scheue Tiere und kommen eigentlich nur in die Nähe des Menschen, wenn sie durch Hunger getrieben sind. Wenn der Mensch anfängt, sich da etwas zurückzunehmen, dass die Natur sich da wieder etwas selber regulieren kann, dann finde ich, kann man da eine ganz wunderbare Symbiose eingehen.
Na, also ich bin gespannt. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass es wieder losgeht. Bei den Mardern weiß ich zumindest auf dem Land, dass man da natürlich versucht, die irgendwie, da darfst du jetzt bitte weghören, die natürlich versucht einzufangen und in irgendeiner Weise hier um die Ecke zu bringen. Ja, das ist leider so, weil natürlich die Besitzer, die Bauern oder was auch oder wer auch immer, natürlich versuchen ihre eigenen Tiere zu schützen in erster Linie.
Genau, deswegen gibt es ja auch diese Schutzprojekte, die diesen Austausch einfach fördern zwischen Landwirten und ja, dass spezielle Zäune zum Einsatz kommen. Außerdem werden ja die Wölfe auch in den Schutzgebieten überwacht, auch oft mit Hilfe von GPS-Halsbändern, um deren Wanderbewegungen und auch die Populationen zu überwachen. Ja, also es gibt zum Beispiel das Projekt Wolves in Germany, die arbeiten daran, die Rückkehr der Wölfe zu begleiten und eben auch, wie diese, ja, wie eben genannt, die Konflikte mit Nutztierhaltern zu minimieren. Zu minimieren.
Vom Wolf Annika stammt ja der Hund ab. Und das ist tatsächlich auch, oder über die Hunde geht es auch in meinem nächsten Thema. Denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in den letzten Monaten gab es hier in Berlin eine riesengroße Diskussion, denn es stand zur Debatte, ob in Berlin ein Hundeführerschein zur Pflicht wird und der eingeführt wird. Weiß nicht, hast du davon was mitbekommen?
Über den Hundeführerschein ja, schon des Öfteren, dass das immer wieder eine Diskussion war. Und gibt es nicht schon die ersten Länder oder auch Gemeinden, die das umgesetzt haben?
Also ich habe mich jetzt erstmal hauptsächlich auf Berlin fokussiert, weil das natürlich auch uns als Hundebesitzer beschäftigt hat und dann die Frage so, oh, muss man jetzt so einen Hundeführerschein machen? Also nein, der Hundeführerschein in Berlin ist bisher nicht verpflichtend, aber dennoch kann man die Prüfung auf freiwilliger Basis ablegen, was dann sozusagen einen von der Leinenpflicht befreit, sodass man den Hund im Berliner Stadtgebiet ohne Leine führen darf. Für das Halten von gefährlichen Hunden muss aber zwingend ein Wesenstest oder ein Sachkundenachweis erbracht werden. Aber auch danach müssen diese Hunde an der Leine geführt werden. Und wenn man sich jetzt fragt, wer überhaupt so einen Hundeführerschein braucht, kann man sagen, jeder, der einen gefährlichen Hund in Berlin halten möchte. Damit zeigt man, dass von dem Hund eben keine Gefahr ausgeht. Anschließend wird der Hund dann nicht mehr als gefährlich eingestuft und wird wie alle anderen als nicht gefährlich geltenden Hunde behandelt. Aber ich finde, das ist schon wieder, weißt du, woher oder wer kategorisiert ihn gefährlich und nicht gefährlich? Jeder Hund, auch wenn es ein harmloser Hund ist, du weißt es selber, kann mal aus irgendeinem Grund, warum auch immer, mal jemand anfallen oder losrennen über die Straße oder was auch immer. Also ich finde da diese Einstufung auch schon sehr, sehr schwierig.
Ja, absolut. Also ich finde, das sollten eher die Menschen getestet
ja,
werden, ob
tatsächlich,
sie in der Lage
ja.
sind, mit dem Hund überhaupt richtig umzugehen und
Ja.
richtig einzuschätzen, weil oft sind das ja die Fehler der Hundebesitzer oder ein schlechter Umgang oder irgendeine Handlung oder Bewegung, was bei den Hunden was auslöst.
Ja, also mit diesem Hundeführerschein kann dann aber natürlich schon nachgewiesen werden, dass man den Hund in jeder Situation unter Kontrolle hat, er somit zu keinem Zeitpunkt zur Bedrohung oder gar zur Gefahr für Mitmenschen wird, weshalb er dann auch ohne Leine geführt werden darf. Und unter anderem gibt es Grundkommandos, die der Hund einwandfrei beherrschen sollte nach dieser Prüfung, unter anderem das Rückrufkommando, dann bleib sowie Sitz, Platz und Steh. Außerdem sollte der Hund zusätzlich an lockerer Leine gehen können und entspannt bleiben, egal was um ihn herum passiert. Und wenn wir uns jetzt nochmal genauer diese Hundeführerscheinprüfung anschauen in Berlin, gibt es tatsächlich ein paar Hilfsmittel, die während der Prüfung erlaubt sind. Unter anderem natürlich ein Halsband oder ein Geschirr, wenn erforderlich dann ein Maulkorb, eine Schleppleine, aber nur für den Rückruf und eine Hundepfeife. Also das sind zum Beispiel Hilfsmittel, die erlaubt sind. Sollte man darüber hinaus noch welche benötigen, muss man im Vorfeld beim Prüfer erfragen, ob dies auch in Ordnung ist oder eben nicht. Zusätzlich gelten natürlich auch noch bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt an so einer praktischen Prüfung teilnehmen zu dürfen. Nämlich, der Hundeführer muss mindestens 16 Jahre alt sein, der Hund muss mindestens ein Jahr alt sein, der Hund muss gechippt sein, also man muss da auch anhand von dem Nachweis das Ganze vorlegen. Er braucht alle gültigen Impfungen und eine gültige Hundehaftpflichtversicherung, wobei tatsächlich, wenn man einen Hund offiziell in Berlin in der Wohnung halten möchte, es gibt ja auch einige, die Hunde inoffiziell halten, aber wenn man ihn offiziell hält, braucht man in vielen Fällen die gerade angesprochene Hundehaftpflichtversicherung, Nachweis über Impfungen, sowie eben dass der Hund angemeldet ist beim Finanzamt, dass man auch Hundesteuer bezahlt.
Okay, interessant.
Und aus Kostengründen und vielleicht auch wegen der Entfernung zu der Schule wird die Online-Hundeschule aktuell für viele Menschen immer attraktiver und kann auch genauso gut zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden. Die Vorbereitung auf die Prüfung selbst gliedert sich aber dann nochmal in zwei Abschnitte, nämlich in die Vorbereitung des Hundehalters auf die theoretische Prüfung und auf die Vorbereitung des Mensch-Hund-Teams auf den praktischen Prüfungsteil. Jeder erneute Prüfungsversuch, muss man sagen, kostet aber wiederum die komplette Prüfungsgebühr. Also wenn man diesen Hundeführerschein macht, so wäre es gut, wenn man vielleicht Theorie und Praxis im ersten Anlauf besteht, auch wenn die Kosten jetzt nicht so hoch sind. Je nachdem, bei welchem Anbieter man so einen Vorkurs und auch die Prüfung ablegt, können die Kosten stark variieren. Meist aber pendeln sich tatsächlich die Kosten bei ungefähr 70 bis 100 € pro Prüfungsdurchgang, also sprich Theorie- und Praxisprüfung dann ein. Also Zusammengefasst,
Okay.
nein, es gibt noch keine Hundeführerscheinpflicht in Berlin und sie besteht lediglich weiterhin auf freiwilliger Basis. Aber wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wenn es natürlich gefährlich eingestufte Hunde sind oder wie man in Berlin auch sagt, Listenhunde, dann haben die nicht nur eine Leinenpflicht, sondern teilweise auch wirklich eine Maulkorbpflicht, wenn du mit denen unterwegs bist.
Okay, wirklich sehr interessant. Und ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass so ein Prüfungsdurchgang teurer als 70 bis 100 Euro ist.
Habe ich tatsächlich auch gedacht, aber finde ich ja jetzt einigermaßen noch okay.
Ja, finde ich auch. Doch. Nicht okay wiederum, finde ich die Wilderei von Nashörnern und Elefanten. Das
Nein.
Ja, das ist das Nächste, worüber ich gerne mit euch reden möchte. Und zwar der illegale Handel mit Elfenbein, immer noch. Und Nashornhorn hat in den letzten Jahrzehnten zu dramatischen Rückgängen bei den Populationen geführt. Um dem entgegenzuwirken, haben zahlreiche Organisationen wie die Save the Rhino Foundation oder das Elephant Crisis Fund spezielle Anti-Wilderei-Teams ausgebildet. Diese patrouillieren in Schutzgebieten, setzen Drohnen und Überwachungstechnologien ein und arbeiten eng mit lokalen Gemeinschaften zusammen, um den illegalen Handel zu bekämpfen. Zudem werden Aufklärungskampagnen gestartet, um den Wert lebender Tiere zu betonen, ganz wichtig, und den illegalen Handel zu erschweren. Durch diese Maßnahmen konnten die Wildereiraten in einigen Regionen bereits deutlich reduziert werden, was selbstverständlich den Tieren eine Chance auf Erholung gibt. Zudem kommt der Einsatz von DNA-Tests, um illegal geschmuggeltes Elfenbein und Nashornhorn zu identifizieren und um die Täter zu verfolgen, zum Einsatz. Auch ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Aufklärung. Sensibilisierungskampagnen sollen immer wieder den Wert von lebender Tiere betonen, damit der illegale Handel und somit dann auch die Wilderei endlich ein Ende findet. Ja, ich habe euch jetzt heute drei kleinere, Themen zu Schutzprojekten vorgestellt. Selbstverständlich gibt es auch noch ganz viele weitere bedeutende Schutzprojekte. Also neben diesen Beispielen gibt es zum Beispiel noch Initiativen, die sich für den Schutz bedrohter Arten allgemein einsetzen. Zum Beispiel die Wiederansiedlung des Schneeleoparden in Zentralasien, die Renaturierung von Feuchtgebieten für Zugvögel oder die Einrichtung von Schutzgebieten für bedrohte Affenarten in Afrika. Viele dieser Projekte basieren auf internationaler Zusammenarbeit, wo wir auch wieder das Interkulturelle haben, basieren auf wissenschaftlicher Forschung und der aktiven Einbindung der lokalen Bevölkerung. Ganz oft ist es ja immer noch so, naja, was man schon immer so gemacht hat, wird weiterhin so gemacht. Und nur weil man etwas schon immer so gemacht hat, heißt es nicht, dass es gut war. Bitte, wacht auf! Na, mein Fazit zu dem Ganzen, ja. Also ich finde, diese Schutzprojekte zeigen, dass engagierte Menschen und Organisationen weltweit zusammenarbeiten und uns, um unsere Tierwelt zu bewahren. Und ich finde es ganz toll und auch ermutigend zu sehen, dass durch gezielte Maßnahmen und den Einsatz moderner Technologien, auch hier mit diesen DNA-Tests, die Chancen für bedrohte Arten steigen. Und klar, natürlich, es bleibt noch ganz arg viel zu tun, aber das habe ich jetzt heute auch schon mehrfach gesagt, jeder Beitrag zählt. Egal, ob man jetzt einen kleinen Spendenbeitrag zur Verfügung stellt, durch Aufklärung, was wir jetzt heute machen, oder einfach durch das Bewusstsein, wie wichtig der Schutz unserer Natur ist. Und gemeinsam, wirklich nur gemeinsam, können wir dazu beitragen, dass zukünftige Generationen noch lange die Schönheit und die Vielfalt unserer Tierwelt kennen, lieben und schätzen lernen.
Hast du schön gesagt.
Dankeschön. Das ist auch so unglaublich wichtig. Und ja, ich hoffe, dass der Mensch aufwacht und immer mehr Menschen aufstehen und sich dafür einsetzen. Und wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, Tipps zu Organisationen möchtet, wo man spenden kann, wo man sich einsetzen kann. Wenn du, wie meine Freundin, mit der werde ich auch jetzt demnächst nochmal sprechen, bei uns als Gast auftreten möchtest, über dieses Thema sprechen möchtet, gerne schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt den Christoph an auf Insta, schreibt mich auf Insta an. Wir beißen nicht, wir freuen uns über jegliche Nachricht, konstruktives Feedback oder eben, wenn ihr auch mal bei uns zu Gast sein möchtet.
Genau, Kontakt gerne, wie du gesagt hast, über Instagram Frühstücksgeflüster, per E-Mail frühstücksgeflüster@gmail.com oder aber auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und mein letztes Thema, Annika, passt jetzt zwar nicht so ganz zur Überschrift von der heutigen Folge Mutter Erde, aber trotzdem ein Thema, was ich auch für Berlin sehr schockierend finde, denn es geht ums Schwarzfahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ehrlich, Hand aufs Herz, Annika, bist du schon mal schwarz gefahren?
Oh Gott, sehr oft sogar, ja. Ich gebe es zu, früher, ja.
Ich tatsächlich auch schon in Berlin. Und ich hatte früher mal eine Freundin, die mit mir in Thailand war, wie ich Freiwilligenarbeit gemacht habe und dort kennengelernt habe. Die hat mal zu mir gesagt, die kommt aus dem Großraum Frankfurt am Main. Und die hat zu mir gesagt: Ah, Christoph, weißt du, ich kaufe mir doch nicht ein Fahrticket, ich kaufe mir doch kein Ticket. Wenn ich kontrolliert werde, das eine Mal im Jahr oder alle halbe Jahre, dann ist es immerhin noch günstiger, eine Strafe zu bezahlen, als das ganze Jahr ein Ticket. Und da habe ich mir so gedacht, boah, krass, eigentlich müsste Schwarzfahren viel, viel teurer werden. Auf jeden Fall kam jetzt ein Artikel hier der Berliner Verkehrsbetriebe online. Und zwar hat die BVG vom Schwarzfahren alleine 2024 6,4 Millionen Euro eingenommen.
Ui, okay.
Das ist echt richtig krass. Und so eine Strafgebühr kostet ja jeweils 60 Euro. In der U-Bahn wurden 3,37 Millionen Tickets kontrolliert, im Bus 1,01 Millionen und in der Straßenbahn oder Tram 996.000. Bei insgesamt mehr als einer Milliarde Fahrgäste, die die BVG hat. Die S-Bahn führte 11,1 Millionen Ticketkontrollen durch, wobei 122.932 Forderungen von erwischten Schwarzfahrern tatsächlich auch bezahlt werden. Und man muss ja sagen, wenn du das nicht bezahlst, Annika, dann kann es ja sein, dass du eventuell für ein paar Tage hinter Gittern musst. Und jetzt kommt ja auch noch der Burner. Ein Tag hier in Berlin in Haft kostet das Land Berlin mindestens 229,40 Euro. Schön der Steuerzahler natürlich muss das Ganze blechen.
Wow.
Richtig heftig. Und jetzt hat die grüne Rechtsexpertin Petra Wandrey gesagt, Menschen, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen können, einzusperren, ist nicht nur extrem teuer, sondern hilft vor allem nicht wirklich weiter. Oft sind sie wohnungslos oder leiden an einer Erkrankung. Ja, ich würde mich, oder ich äußere mich jetzt mal nicht da dazu, weil ich habe da so eine richtig ganz private, krasse Meinung. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest.
Ich finde es schwer, weil ich finde, ja, es kann sich nicht jeder dieses Ticket leisten. Und es gibt viele Leute, die auf die Öffentlichen angewiesen sind, weil sie sich eben auch kein Auto leisten können, aber trotzdem den Weg zur Arbeit müssen. Und ich bin ein Verfechter vom bedingungslosen Grundeinkommen. Damit könnte man zum Beispiel auch dieses Problem lösen, weil mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen könnte sich dann jeder ein Monatsticket leisten. Und somit würde das Schwarzfahren minimiert werden. Es müssten nicht mehr so viele Kontrolleure eingestellt werden. Es müsste nicht diese Erzwingungshaft so oft angewandt werden. Auf den Steuerzahler würden weniger Belastungen zukommen und so weiter. Also das würde einen riesen Rattenschwanz mit sich ziehen. Es gibt natürlich auch noch, ja, es gibt immer Leute, die aufgrund von verschiedenen Erkrankungen, auch psychischen Erkrankungen, sich kein Ticket kaufen. Näher möchte ich da eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ich finde, da müsste dann im Einzelfall darüber entschieden werden.
Ja, also ich fand ja an sich dieses Deutschland-Ticket schon gut. In Berlin ging das ja tatsächlich noch ein bisschen weiter. Es gab ja eine Zeit lang, hat ja das Bundesland Berlin für die Deutschland-Ticket noch einen Zuschuss gegeben. Das heißt, ich habe tatsächlich auch für das Deutschland-Ticket, was ja manch andere für 58 Euro oder wie viel das gekostet hat, gezahlt haben, nur 29 Euro gezahlt, weil ich eben einen Zuschuss vom Land Berlin bekommen habe. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass die Arbeitgeber einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket geben oder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt dieses Jobrad oder Leasingbike oder wie sich das nennt. Also auch die Arbeitgeber versuchen da natürlich auch einiges zu machen in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel und auch den Arbeitsweg hin und zurück. Du hast aber auch die Kontrolleure angesprochen und da hat die BZ auch nochmal eine Zahl veröffentlicht und zwar: Die Zahl der Angriffe auf Kontrolleure hat bei der BVG abgenommen. 2024 gab es 8, 2023 noch 26 Attacken und jetzt, Annika, vor 5 Jahren gab es sogar 63 Attacken auf Kontrolleure. Also das finde ich schon echt eine richtig heftige Zahl. 63 Mal wurden Kontrolleure angegriffen.
Das ist wirklich heftig, aber schön zu sehen, dass da die Tendenz weiter fallend ist.
Auf jeden Fall. So, meine Liebe, da haben wir doch unsere drei Themen. Naja, nicht fix, aber doch schön besprochen.
In einem Fluss durch und ganz viele Herzensthemen von mir dabei.
Das stimmt. Und nächste Woche, wir haben es ja letzte Woche schon angedeutet, haben wir mal wieder einen Gast bei uns in der Folge. Und wir beide hören uns ja dann wieder das nächste Mal in 2 Wochen.
Wenn du dann von deiner Korsika-Reise erzählst im Wohnwagen, ich bin so unglaublich gespannt,
Ich
was ihr
auch.
alles erlebt und was du dann erzählst, wie es war, eine ganz andere Art zu reisen für dich. Und bring uns ein bisschen schöne Korsika-Sonne mit.
Das mache ich. Und Fotos gibt es ja sowieso immer auf meinem Instagram-Account.
Genau.
Dann wünschen wir euch morgen wieder einen guten Wochenstart und wir hören uns nächste Woche und wir beide, Annika, dann in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Passt gut auf euch auf
Bis
und bis
dann.
bald.
Tschüss.
Tschüss.